Zusammengesetzte Fachwörter, verschachtelte Sätze. Viele von uns verstehen bei Behördenbriefen einfach nur noch Bahnhof. Fast 90% der Deutschen haben Schwierigkeiten mit dem Deutsch in den Amtsstuben. Das ist nicht nur ärgerlich, das kann auch bös nach hinten losgehen. Denn was man nicht versteht, das liest man nicht gern oder vielleicht sogar gar nicht. Und das kann schnell negative Folgen haben. Für uns Bürger wohlgemerkt, nicht so sehr für die Verwaltung. Insbesondere bei Bescheiden geht es ja meistens um bares Geld. Und wenn man dann nicht reagiert oder nicht richtig, kann das schnell teuer werden. Tatsächlich wenden sich die Schleswig-Holsteiner immer häufiger an die Bürgerbeauftragte des Landes, weil sie Behördenbriefe oder Entscheidungen sprachlich einfach nicht verstehen. Vom Inhalt nochmal ganz abgesehen. Ein Unding, sagt die Bürgerbeauftragte Samia El-Samadoni. Sie ist heute Gast in unserer Sendung zur Sache zum Thema Kampf dem Amtsdeutsch. Schönen guten Abend, Frau El-Samadoni. Danke fürs Kommen.
Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
Wir können, wie immer, können Sie auch Ihre Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Was haben Sie denn für Erfahrungen damit gemacht? Schicken Sie uns gerne eine kurze Mail an studio@wellenord.de oder rufen Sie uns an, kostenlos unter 08096 66 66. Ich bin Michaela Assmann, wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Sie hören NDR1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute zum Thema Amtsdeutsch. Als Expertin im Studio ist heute Samia El-Samadoni. Sie ist Bürgerbeauftragte des Landes seit fast 2 Jahren jetzt inzwischen. Und seit es diese Stelle überhaupt gibt, das ist seit 1988, da haben über 70.000 Menschen dort Rat gesucht. Es wären wahrscheinlich, behaupte ich einfach mal, noch viel mehr, wenn überhaupt alle wüssten, dass es eine Bürgerbeauftragte gibt und was die so alles macht. Sag ich mal, jetzt stellen wir uns mal ganz dumm und fragen nicht, was ist eine Dampfmaschine, sondern was ist eine Bürgerbeauftragte. Fangen wir mal, Frau El-Samadoni, mit einer kleinen Vorstellung an. Vielleicht klären wir mal, in wessen Auftrag Sie überhaupt arbeiten. Sie sind vom Landtag berufen. Was heißt das genau?
Das heißt genau, dass ich vom Landtag gewählt bin, also von den Abgeordneten, und auch für den Landtag tätig bin in dieser Funktion, Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger entgegenzunehmen über Sozialbehörden. Also letztlich, das ist auch der Grund für die Zuordnung zum Landtag, ist es so etwas Ähnliches oder ein Teil des Petitionsrechts. Denn es gibt beim Landtag ja auch den Petitionsausschuss, und der hat dieselbe Funktion, diese Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger über Behörden entgegenzunehmen. Und die Aufgabenteilung ist ganz einfach. Ich mache alles, was soziale Angelegenheiten anbelangt. Die Bürgerbeauftragte ist speziell dafür zuständig. Und der Petitionsausschuss des Landtages macht ja den großen Rest. Also Rest kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja. Der macht eben alles andere.
Okay. Was muss man als Rüstzeug mitbringen, um Bürgerbeauftragte zu werden? Sie haben als Rechtsanwältin gearbeitet. Das hilft ja schon mal viel, denke ich.
Ja, also das stelle ich immer wieder fest, dass es für mich sehr, sehr hilfreich ist, Juristin zu sein, weil ich natürlich dadurch auch einen fachlichen Zugang zum Beispiel zum Amtsdeutsch habe und natürlich auch mir die Themen erarbeiten kann oder eben dazu auch einen leichten Zugang finde. Das ist sicherlich sehr hilfreich. Ist es eine Grundvoraussetzung? Ich glaube, nein. Also wenn man sich anschaut, welche Funktion hat man? Die Funktion ist die eines Brückenbauers, also letztlich Konflikte zwischen Bürgerinnen, Bürgern und Behörden aufzulösen und zu versuchen, einvernehmliche, ja, gütliche Einigungen zu finden und auch immer Lösungen, die dann im Sinne der Menschen sind. Und ich denke, dazu gehört vor allen Dingen eher, ja, kommunikatives Talent und wenn man dann auch noch Jurist oder Juristin ist, dann hilft es jedenfalls, ja, zusätzlich.
Okay, und wenn man sich die Zahlen anguckt, 70.000 Menschen, seitdem es diese Stelle überhaupt gibt, dann, das gibt ja der Sache auch recht, dass da genug Bedarf scheinbar ist. Wir wollen noch mal versuchen, so einen ganz kurzen Steckbrief, wenn Sie den selbst von sich verfassen müssten, was würde da so drinstehen als mitwichtigstes?
Also als allerwichtigstes würde da stehen Mutter. Ich bin Mutter eines 10-jährigen Sohnes. Mhm. Das zweitwichtigste wäre, dass ich verheiratet bin. Das dritte wäre dann auch sicherlich schon Juristin und Gerechtigkeitsfanatikerin. Das ist mir früher immer sehr oft vorgeworfen worden, dass ich da eine große Hartnäckigkeit habe und immer nicht bereit war, nachzugeben.
Jetzt ist es hilfreich.
Jetzt ist es sehr hilfreich. Ich bin in Kiel geboren und aufgewachsen. Ich bin Tochter eines ägyptischen Vaters, der hier nach Kiel gekommen ist zum Studium, hat Mathematik und Physik studiert, hat dann meine Mutter kennengelernt und wie das Leben so spielt, ja, da musste er dann hier bleiben. Mein Bruder und ich sind also so zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und das empfinde ich nach wie vor als Bereicherung und als, ja.
Auch das kann ja eine Hilfe sein, wahrscheinlich, ja, bei den vielen Fällen, die Ihnen vorgetragen werden. Welchen persönlichen Zugang zu den Problemen, wenn wir mal so was ganz allgemein sagen, haben Sie denn, mit denen Sie sich als Bürgerbeauftragte befassen müssen?
Also das ich sag mal, das, was mich am meisten beschäftigt, auch jetzt nach fast 2 Jahren, sind eigentlich die persönlichen Schicksale, also die Geschichten, die man hört, wie es Menschen eigentlich geht in unserer Gesellschaft, welche Schwierigkeiten es gibt, gerade in der Kommunikation mit Behörden. Und im Sozialbereich geht es eben häufig auch um Menschen, die ja von Grundsicherung leben, also die gerade das Existenzminimum haben. Und wenn dann auch noch Sand im Getriebe ist und man sich nicht versteht und man nicht weiß, welche Rechte habe ich, welche Leistungen stehen mir zu und die Behörde dabei nicht weiterhilft, dann führt das manchmal zu Situationen, die geradezu unerträglich sind. Und ich habe eben den Zugang, dann denke ich einfach darüber, dass ich auch ein Mensch bin und dass ich nachvollziehen kann und verstehen kann, wie schlimm das ist, sich so ausgeliefert zu fühlen, und sehe es eben einfach auch als meine Aufgabe, da dann zu helfen.
Also haben ja alle Glück, die sich dann an Sie wenden, wenn Sie sich da so einsetzen. Seit dem 1. Januar gibt es noch eine zusätzliche Aufgabe, als ob Sie nicht schon genug mit den anderen zu tun hätten. Sie sind jetzt auch zuständig für Beschwerden von Kindern und Jugendlichen. Was genau verbirgt sich hinter dieser Aufgabe und wo sind die denn, wenn das jetzt neu ist, bislang mit Ihren Sorgen und Nöten geblieben?
Gute Frage. Ja, also es ist ja so, dass das Sozialministerium die Sozialministerin angekündigt hatte, jetzt als Konsequenz aus dem, was in den Friesenhofheimen in Dithmarschen passiert ist, so eine Art Ansprechpartnerin, Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche zu schaffen, die in Heimen oder Wohngruppen, also stationär durch die Jugendämter irgendwo untergebracht sind. Und das ist jetzt die Umsetzung dieses Versprechens, das hier jetzt eingelöst wird, zusätzlich eben eine völlig unabhängige Stelle zu haben, an die sich die Kinder und Jugendlichen wenden können. Es gibt in den Heimen und Wohngruppen auch eigene Partizipationsstrukturen, eigene Beschwerdestrukturen, in denen im Rahmen derer eben kleinere Konflikte aufgelöst werden können. Aber man hat eben doch erkannt, dass für bestimmte Situationen, gerade wenn es um erhebliche Konflikte geht,
jemand
sehr
von außen
gut ist, jemand von außen, der eben weder mit dem Jugendamt noch mit dem Einrichtungsträger zu tun hat, hier eben die Stimme auch für die Kinder und Jugendlichen sein kann.
Also so eine unabhängige Instanz nochmal.
Ja, genau.
Wenn Sie Fragen haben zur Arbeit der Bürgerbeauftragten oder ganz generell schon mal was zum Thema Amtsdeutsch, darum kümmern wir uns gleich, loswerden wollen, dann immer her mit der Mail an studio@wellenord.de. Sie hören die Sendung Zur Sache. Als Gast im Studio ist die Bürgerbeauftragte des Landes, Samia El-Samadoni. Bevor wir zum Thema Schwierigkeiten mit dem Amtsdeutsch kommen, bleiben wir noch mal kurz bei Ihrer Arbeit im Allgemeinen. Man kann im Internet auf der Seite des Landtags nachlesen, welche Bereiche alles in Ihr Aufgabengebiet fallen. Die Liste ist beeindruckend lang. Zum Beispiel Hartz-IV-Fälle, Rentenversicherung, Behindertenrecht, Wohngeld und. Bei all diesen verschiedenen Themen, gibt es da so ein oder zwei Schwerpunkte in Ihrer Arbeit?
Also was seit Jahren so ist, seit der Einführung von Hartz IV, wenn man das mal so nennen darf, also das Sozialgesetzbuch II, ist das einer der Tätigkeitsschwerpunkte. Das ist die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Und die Fragen dazu stehen eigentlich bei den Eingaben nach wie vor im Mittelpunkt, machen so, ein knappes Drittel, ein bisschen weniger als ein Drittel der Eingaben aus. Und im Kern geht es natürlich immer wieder um Fragen wie, wie viel Vermögen darf ich haben, wie viel Einkommen darf ich haben, welche Rechte stehen mir zu, wie ist meine Lebenssituation zu bewerten, also zählt das Einkommen meines Ehepartners oder meines Freundes, wie ist das, wenn ich in einer Wohngemeinschaft wohne? All diese Fragen werden immer wieder an uns herangetragen. Und ganz vorne steht da nach wie vor das Thema Kosten der Unterkunft. Also die Frage, wie viel Miete muss mir das Jobcenter zahlen, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung habe, die ich noch habe aus Zeiten, als ich noch gearbeitet habe, die vielleicht ein bisschen teurer ist. Wie sieht da meine Situation aus? Das ist nach wie vor auch landesweit in dem Zusammenhang das Thema.
Was ist wahrscheinlich dann auch gleichzeitig Ihr größtes Sorgenkind, oder gibt es noch ein anderes Thema?
Es gibt sicherlich noch ein anderes Thema. Also im gesamten letzten Jahr, genauso wie im vorletzten Jahr, ist es das Thema Schulbegleitung. Das ist die inklusive Beschulung von Kindern und die entsprechende Begleitung durch sogenannte Schulbegleiter, die von den kommunalen Behörden, also von der Eingliederungshilfe, entsprechend bewilligt werden. Und da gab es sehr, sehr viele Konflikte, sehr viele Auseinandersetzungen um die Kosten zwischen Land und kommunaler Ebene. Und das hat sich leider auch ausgewirkt bis auf die auf die Eltern, auf die Kinder unmittelbar. Und wir hoffen, dass es sich jetzt langsam ein bisschen beruhigt. Es gibt noch so das eine oder andere Sorgenkind in Schleswig-Holstein, wo wir mit dem Handeln der Behörden nicht einverstanden sind. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich, dass es sich ein bisschen beruhigt und dass da sinnvolle Lösungen gefunden werden, die sicherstellen, dass die Kinder am Ende auf jeden Fall versorgt sind.
Mhm. Wie wenden sich die Menschen eigentlich an Sie? Hauptsächlich telefonisch oder kann man auch vorbeikommen? Wie sind da so die Kommunikationswege?
Also Möglichkeiten gibt es viele. Wir sind im Internet zu finden. Man kann uns eine E-Mail schicken. Man kann uns natürlich anrufen. Man kann auch persönliche Termine vereinbaren. Und ich mache auch regelmäßig im Land Bürgersprechtage, zu denen man sich anmelden kann. Also so, dass man auch außerhalb Kiels persönliche Gespräche führen kann.
Also wer will, kommt an Sie ran.
Genau.
Oder so.
Hauptsächlich aber beraten wir telefonisch. Also das sind über 70% der Gespräche und Beratungen erfolgen telefonisch.
Wir wollen uns ja heute in dieser Zur Sache-Sendung schwerpunktmäßig das Thema Amtsdeutsch vornehmen. Jetzt ist inhaltliches Unverständnis über Entscheidungen die eine Sache, die Behördensprache allein schon nicht zu verstehen die andere. Dazu haben Sie ja im vergangenen Dezember extra eine Fachtagung einberufen und das Motto, finde ich schön, das sagt ja schon alles, das hieß gute Sozialverwaltung durch besseres Verstehen, Chancen und Grenzen einer verständlichen Behördensprache. Wie war die Tagung? Besteht Hoffnung oder sind Behörden hoffnungslose Fälle?
Also ich bin nach dieser Tagung eigentlich sehr, sehr hoffnungsvoll, dass daraus was Gutes wird. Also wir hatten über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedensten Behörden des Landes und auch von der kommunalen Ebene. Und ich habe doch wahrnehmen können, dass für viele das Bewusstsein für dieses Problem sehr geschärft wurde, weil wir auch einfach natürlich mit ganz konkreten Beispielen konfrontiert haben. Und ich glaube, dass wir auch eine relativ gute Hilfestellung zunächst mal geleistet haben, also erstmal die Überzeugungsarbeit und auch aufgezeigt haben über Praxisbeispiele, wie kann ich es denn umsetzen. Und geplant ist eben auch, das in diesem Jahr nochmal zu unterstützen, vielleicht nochmal eine Nachfolgeveranstaltung zu machen, die nochmal konkreter wird, wie macht man so ein Projekt dann genau, also Projektmanagement und vielleicht auch nochmal eine Schreibschule. Also einfach das wirklich nochmal ein bisschen zu forcieren. Ich hatte aber den Eindruck, dass die Veranstaltung ganz gut angekommen ist und dass bei dem einen oder der anderen auch der Groschen gefallen ist.
Das wäre ja zu wünschen. Und Schreibschule ist ein schönes Stichwort, kommen wir später noch zu, was alles möglich ist, denkbar ist, was in anderen Ländern schon gemacht wird, in anderen Kommunen, vielleicht außerhalb Schleswig-Holsteins auch. Nehmen Ihrer Ansicht nach die Fälle zu, bei denen die Bürger nicht verstehen, was in den Bescheiden und Briefen steht? Oder war das schon immer schlecht und ist es gleichbleibend schlecht?
Also ich glaube, es war schon immer nicht wirklich gut, um das mal so zu formulieren. Es gibt eine Studie des Allensbach-Instituts von 2008 und nach dieser Studie verstehen 86% der Menschen behördliche Schreiben und Bescheide nicht. Und ich meine Wahrnehmung ist, dass sich da nicht wirklich viel geändert hat. Das ist tatsächlich immer noch das zutreffende Bild und das bedeutet, dass da nach wie vor großer Handlungsbedarf besteht.
Allerdings. Die Bürgerbeauftragte Samia El-Samadoni will sich für verständlichere Behördenschreiben einsetzen. Worum es dabei geht und was sie unternehmen will, darüber sprechen wir gleich weiter hier auf NDR1 Welle Nord in Zur Sache am Sonntagabend. Immer wieder wenden sich Schleswig-Holsteiner an die Bürgerbeauftragte des Landes, weil sie wirklich kein Wort oder zumindest kaum ein Wort verstehen von dem, was in Behörden, Briefen oder Entscheidungen wirklich drinsteht. Das geht gar nicht, sagt die Bürgerbeauftragte des Landes, Samia El-Samadoni. Sie ist heute Gast in unserer Sendung Zur Sache zum Thema Kampf dem Amtsdeutsch. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, vielleicht auch ein prima Beispiel parat haben, dann mal los, am besten per Mail an studio@wellenord.de oder rufen Sie uns an unter der kostenlosen Hotline 08000 96 66 66. Ich bin Michaela Aßmann, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Sie hören NDR1 Welle Nord mit der Sendung Zur Sache. Heute geht's bei uns um die Unverständlichkeit des Amts- oder Bürokratendeutschs und was man dagegen unternehmen kann. Im Studio ist die Bürgerbeauftragte des Landes, Samia El-Samadoni. Frau Samadoni, Sie haben sich des Themas angenommen, sind ja aber selbst in der Verwaltung beschäftigt. Deswegen haben wir uns gedacht, die Kollegen vielmehr, die haben netterweise ein kleines Amtsdeutsch-Quiz vorbereitet. Oha. Wollen Sie es mal wagen zu übersetzen?
Ich habe keine Wahl. Ne?
Ja, versuch's mal. Es wird nicht so schlimm, glaube ich. Es ist auch Multiple Choice. Sie können erst mal abwarten. Ich gebe Ihnen ein paar Möglichkeiten. Was ist ein Empfangsbekenntnis? A, die Mitteilung einer Schwangerschaft, B, die Bestätigung des Erhalts von Dokumenten oder C, die Bestätigung, dass guter Rundfunkempfang besteht?
Das ist natürlich B. Als Juristin weiß ich das, ja.
Wunderbar, ja. Dann haben wir, was heißt Anleiterbarkeit? Ist das ein Annäherungsversuch an das Amt oder man kann sich an Vorschriften anlehnen oder C, man kann eine Leiter anstellen?
Das ist tatsächlich das Anstellen einer Leiter. Das prüft die Feuerwehr,
ja.
Um zu gucken, ob man da jemanden retten kann aus dem dritten Stock.
Ich werde verrückt. Ja, also da hätte ich jetzt gedacht, na vielleicht war Anleiterbarkeit, auf die Idee muss man kommen. So, dann einen haben wir noch. Was ist eine nicht lebende Einfriedung? Ist das ein Zaun, ein Sarg oder eine Hecke?
Das ist, eine Hecke lebt ja.
Mhm.
Das ist eine gute Frage. Sagen Sie nochmal die Alternativen, bitte.
Nicht lebende Einfriedung, Zaun, Sarg oder Hecke?
Zaun.
Ja, aber man muss schon,
ja.
Also man sieht, es geht kompliziert, wo es viel einfacher sein könnte. Jetzt fragen wir uns, um wieder ein bisschen ernst zu werden, wo kommen in Gottes Namen solche Formulierungen her, solche Wortungetüme?
Ja, also wenn wir das erste Beispiel mal nehmen, Empfangsbekenntnis, das sind dann Begriffe, die sind einfach aus dem Gesetz abgeschrieben. Und das ist das, was ganz, ganz häufig passiert, dass diejenigen, die als Fachleute diese Fachsprache benutzen und sie auch verstehen, irgendwann nicht mehr merken, dass diese Sprache nicht allgemein verständlich ist. Und das wird dann einfach in Schreiben oder auch in Bescheide hineinformuliert.
Mhm.
Das mag dann auch rechtlich richtig sein. Das ist vielleicht auch gar nicht angreifbar, aber es hilft natürlich dem Adressaten überhaupt nicht. Also wenn ich davor stehe und letztlich genauso gut einen Gesetzestext lesen könnte, den ich als normaler Bürger in der Regel auch nicht verstehe, dann bringt mich das nicht weiter. Und dann ist da natürlich irgendwo ein Webfehler im System.
Also solche Formulierungen verselbstständigen sich vielleicht dann manchmal. Auch, wie Sie sagen, weil derjenige einfach nicht mehr drüber nachdenkt. Kennen Sie vielleicht womöglich Verwaltungsmitarbeiter, die selbst schmunzeln oder insgeheim lachen müssen über die Formulierung, die Sie benutzen?
Also über die eigenen Formulierungen nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass man da einfach in seinem eigenen Dunstkreis sich bewegt.
Betriebsblind so ein bisschen.
Ja, genau. Betriebsblind ist und wirklich gar nicht mehr merkt, was man da von sich gibt. Aber wir haben auf der Veranstaltung im Dezember letzten Jahres durchaus, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialbehörden mal mit Formulierungen aus dem Umweltbereich konfrontiert. Und dadurch, dass die fachliche Zuständigkeit eine andere war, war es schon auch für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigentlich tagtäglich mit Amtsdeutsch zu tun haben und Bescheide formulieren, überhaupt nicht zu verstehen, was nun die Umweltbehörde damit sagen wollte.
Aha, okay, und insofern, das ist also ein Augenöffner.
Genau.
Okay. Warum halten sich denn solche Formulierungen aber so lange? Da müsste es ja auch mal, wenn die mal Rückmeldungen kriegen, sei es von Bürgern oder von Kollegen, müssten die doch mal sagen, okay, das schmeißen wir jetzt mal über Bord.
Also das hat was damit zu tun, dass natürlich vieles von dem, was in behördlichen Schreiben oder in Bescheiden drin ist, schon als Textbaustein in der EDV vorgegeben ist und dass die schon teilweise unverständlich formuliert sind. Und dann, oder der Grund dafür ist natürlich auch der, dass in vielen Bereichen die Verwaltung eine Massenverwaltung ist, wo viele Bescheide und viele Schreiben verfasst werden müssen, sodass die Zeit nicht da ist, alles individuell zu formulieren.
Mhm.
Und so gesehen machen diese Textbausteine natürlich Sinn, was einfach die Effizienz der Verwaltung anbelangt. Aber man könnte vielleicht auch diese Bausteine besser formulieren.
Vielleicht ist gut, ja. Jetzt sagen Kritiker, womöglich steckt da sogar Methode hinter. Vielleicht wollen die so formulieren, dass man es nicht versteht.
Also das sagen nicht nur Kritiker, das sagen ganz oft auch Bürgerinnen und Bürger, die einfach das Gefühl haben, dass hier dieser Wissens- und Machtvorsprung, den die Behörde ja hat, die sich auf fachlich gesichertem Terrain für sich selbst bewegt und mit einem Bürger oder einer Bürgerin zu tun hat, die sich in dem Bereich nicht auskennen, da fühlen sich die Menschen dann häufig einfach überfahren oder auch abgekanzelt. Und wenn dann auch auf Rückfragen nicht erklärt wird oder nicht erklärt werden kann, aus den unterschiedlichsten Gründen, wegen Arbeitsüberlastung oder weil manchmal auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber gar nicht mehr so ganz genau wissen, warum dieser Textbaustein da eigentlich drin ist, dann ist das für die Menschen, die davon betroffen sind, wirklich genau dieses Gefühl, dass sie da der Hoheitsgewalt gegenüberstehen und da auch keine Chance haben, das zu kritisieren, weil sie es eben nicht verstehen können. Und das ist natürlich wirklich schlimm für die Menschen. Und es führt auch dazu, dass bei den Menschen das Misstrauen gegenüber den Behörden dann auch wächst.
Also müsste es eigentlich in deren eigenen Interesse sein, sein, da mal anzusetzen und zu schrauben an solchen Formulierungen, zumal sie ja wirklich auch den längeren Hebel am Ende haben. Ne? Also gucken wir mal in die Niederlande, da gibt es einen Erlass regelrecht und der besagt, dass sämtliche Schreiben vom Amt verständlich sein müssen. Finde ich einen schönen Erlass. Und die Franzosen haben sogar ein elektronisches Schreibtraining für Verwaltungskräfte entwickelt. Warum hält sich bei uns hier der Amtsschimmel so hartnäckig? Was meinen Sie, Frau Elsamadoni?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum hält sich das so hartnäckig? Also ich glaube, dass wir zumindest sehr viel dafür oder sehr viel mehr dafür tun könnten, dass er sich nicht mehr so hartnäckig hält. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass man auch im Rahmen der Ausbildung mal den jungen Verwaltungsfachleuten auch schon nahebringen könnte, etwas anders zu formulieren, verständlich zu formulieren. Wenn es für die Behördenleiter ein Thema wäre, wenn es denen ein Anliegen wäre, näher bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sein und das also wirklich auch ganz konkret in jedem Schreiben, in jedem Bescheid umzusetzen, dann könnten wir auf jeden Fall wesentlich mehr dagegen tun. Aber die Ideen sind natürlich klasse. Und so ein Schreibtraining zu machen, ich glaube, das öffnet wirklich vielen Menschen die Augen, zu sehen, mit wie wenig Aufwand man wirklich viel besser formulieren kann.
Okay, da kommen wir auch später noch zu, um ein bisschen konkreter, was es da schon für Ideen gibt. Unser Thema heute Abend in zur Sache Kampf dem Amtsdeutsch. Immer wieder wenden Menschen sich an die Bürgerbeauftragte des Landes, an Samia Elsamadoni, weil sie amtliche Schreiben nicht verstehen. Dabei gibt manchmal die Sprache mehr Rätsel auf als der Inhalt selbst. Sie haben uns eine dicke Mappe mitgebracht, weil Beispiele gibt es genug aus ihrer täglichen Arbeit von Schreiben, deren Inhalt aufgrund der Sprache unverständlich ist oder zumindest sehr schwer zu verstehen. Dann können Sie mal eins zum Besten geben.
Also vielleicht mal ein Beispiel für einen Fachbegriff. Mhm. Rechtsbehelfsbelehrung als Begriff findet sich auf jedem Bescheid, weil darunter steht, was das, ich werde über meine Rechtsbehelfe belehrt, soll das bedeuten. Mhm. Oder ist einfach ein zusammengesetztes Wort, auch aus dem Gesetz abgeschrieben. Bedeutet aber, dass darunter steht, was kann ich denn gegen den Bescheid tun, wenn ich mit diesem Bescheid nicht einverstanden bin. Man könnte auch einfach schreiben, Ihre Rechte oder Ihr Recht.
Oh ja.
Das wäre, glaube ich, allgemein verständlicher.
Ja.
Und dann habe ich als Formulierung noch mal eine Sache rausgegriffen aus einem aus einem Bescheid zur Kostensenkungsaufforderung. Das ist aus dem Bereich Hartz IV. Auch schon dieses Wort ist schon ein
Traum.
Unwort.
Ja.
Es geht letztlich darum, dass jemand eben in einer zu teuren Wohnung wohnt und sich jetzt neuen Wohnraum suchen muss, wenn er weiterhin die vollständigen Kosten der Miete, also die angemessenen Kosten der Unterkunft bekommen möchte vom Amt. Und da findet sich jetzt dieser Satz. Soweit die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalls angemessenen Umfang übersteigen, sind sie als Bedarf des alleinstehenden Hilfsbedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft so lange zu berücksichtigen, als es diesen Personen nicht möglich oder zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken. In der Regel jedoch längstens für 6 Monate.
Ach, es war noch gar nicht zu Ende. Ich dachte jetzt wenigstens. Über wie viele Zeilen geht das? Ja, das ist ja ein Wahnsinn.
Über mehrere. Und das ist eigentlich eine Norm aus dem Gesetzbuch, die da einfach nur abgeschrieben wird. Häufig dann auch noch mit Paragraphenziffern versehen wird. Und das ist, glaube ich, generell nicht hilfreich. Das bringt, glaube ich, wirklich mehr, jedem einfach nur zu erklären, worum es in der Sache geht und was jetzt die Anforderungen sind, damit die Miete weiterhin gezahlt wird.
Also ich war schon, ich glaube, nach den ersten 10 Sekunden raus. Wie können Sie denn helfen in solchen Fällen? Sie übersetzen dann quasi?
Genau, das tun wir. Also wenn jemand zu uns kommt und das Fragezeichen wirklich schon im Gesicht hat und sagt, ich verstehe das einfach nicht, was wollen die von mir oder was soll ich jetzt tun oder warum bekomme ich diese Leistung nicht, dann ist das Erste, dass wir uns hinsetzen und wirklich diesen Bescheid übersetzen und auch den rechtlichen Hintergrund nochmal erläutern und erklären. Und manchmal ist es dann auch so, dass der Bescheid völlig korrekt ist und wir wirklich sehen, dass der oder die Betroffene dann auch begreift, dass der Bescheid eben nur so ausfallen kann, dass es diese Leistung vielleicht nicht gibt. Und das kann man immer noch ungerecht finden, aber die Menschen nehmen dann zumindest
wahr. Man hat die Begründung verstanden.
Ja, und es ist dann eben auch in der Wahrnehmung keine Willkür der Behörde, sondern dann wird nachvollzogen, dass die Behörde hier auf Grundlage des Rechts gehandelt hat.
Also toll natürlich, dass es Sie gibt und die Arbeit, die Sie tun, aber noch schöner wäre es ja fast, wenn es nicht so viele Fälle gäbe, die sich an Sie wenden müssten. Wie es anders gehen kann und was das auch für Kosten verursacht, wenn unverständliche Bescheide oder Briefe vom Amt kommen, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde weiter hier auf NDR1 Welle Nord. Am Sonntagabend.
thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't stop jumping on.
Fast 90% der Deutschen haben Schwierigkeiten mit dem Deutsch in den Amtsstuben. Was glauben Sie zum Beispiel, könnte ein einachsiger Drei-Seiten-Kipper sein? Irgendeine Idee? Ich sag's Ihnen, es ist schlicht und ergreifend eine Schubkarre. Da muss man erstmal drauf kommen, auf den einachsigen Drei-Seiten-Kipper. Oder besser, sowas muss man möglichst schnell abschaffen, solche Wortungetüme. Dafür setzt sich Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte ein, Samia El-Samadoni, für alle Behördenbriefe und Entscheidungen, die sprachlich nicht zu verstehen sind. Sie macht sich also für verständlichere Behördensprache stark und ist heute Abend im Studio. Kampf dem Amtsdeutsch, unser Thema in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Ich bin Michaela Aßmann, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord am Sonntagabend. Obwohl wir in Europa ja nicht mehr in Obrigkeitsstaaten vergangener Jahrhunderte leben, hält sich aber doch in den Amtsstuben hartnäckig eine antiquierte, ja man kann auch sagen verschrobene Sprache. Was uns manchmal zum Schmunzeln bringt, ist aber wirklich nicht komisch gemeint. Ich habe da jetzt noch ein Beispiel. Frau El-Samadoni, lösen Sie doch mal auf, wenn möglich, denn mit solchen Formulierungen müssen Sie sich ja zwangsläufig täglich in Ihrem Job als Bürgerbeauftragte rumschlagen. Was muss ich denn mit zum Amt bringen, wenn in dem Schreiben steht, entscheidend ist die Lebensberechtigungsbescheinigung? Sollte ich dann meinen Ausweis, meinen Pass oder mein Stammbuch dabei haben? Was meinen Sie?
Ich vermute jetzt das Stammbuch, aber ich muss ehrlich sagen, das ist geraten.
Ja, aber es ist, das ist es ja eigentlich schon. Man muss raten und das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Vielerorts werden Verwaltungen ja modernisiert oder sind schon, manche sind zu Dienstleistern umfunktioniert worden. Warum hat denn die Sprache dabei nicht Schritt gehalten und ist da irgendwie auf der Strecke geblieben?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, wenn ich ernsthaft zum Dienstleister werden möchte, dann muss ich natürlich die Bürgernähe in den Mittelpunkt stellen. Und wenn ich das wirklich tue, dann befasse ich mich auch mit der Sprache und mit der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist vielleicht auch manchmal mehr das Türschild, das gewechselt hat, aber nicht unbedingt eine neue Definition des Selbstverständnisses der Behörde, die dahinter steht. Und da fehlt wirklich, glaube ich, noch ein ganz großes Stück.
Die Behörde, die dahinter steht, die steht und fällt, sage ich jetzt mal salopp, ja auch mit dem Verwaltungsleiter. Warum tun die sich scheinbar so schwer damit, sowas anzunehmen, solche Veränderungen, die notwendig wären?
Also ich glaube, wie gesagt, es fehlt manchmal ein ganz bisschen die Sensibilität für das Thema, weil es eben auch aufgrund der, ja, der eigenen fachlichen Kompetenz auch gar nicht wahrgenommen wird, dass es für andere Menschen nicht verständlich ist. Mhm. Und es ist auch etwas, was natürlich der Arbeitsbelastung, dem Arbeitsalltag geschuldet ist. Also wenn man sieht, wie viel in den Behörden auch geschafft werden muss, dann suchen, glaube ich, viele Mitarbeitende und auch die Führungskräfte eigentlich oft nach Wegen, möglichst viel zu erledigen. Und der Gedanke der Qualität der Verwaltungsarbeit, also auch der Bürgernähe, gerät dabei leider so ein bisschen ins Hintertreffen.
Mhm. Dafür haben wir einen Beweis. Uns hat nämlich angerufen Ilse Lange aus Lübeck. Sie wohnt jetzt in Lübeck seit einigen Jahren, war aber vorher 30 Jahre in der Landesverwaltung in Hessen tätig. Und hier sind ihre Erfahrungen mit dem Thema.
Ich habe das begrüßt, dass sowas gemacht wurde, was ich allerdings nicht verstanden habe. Das Interesse von den Mitarbeitern an einer solchen Fortbildung war überhaupt nicht da. Und mir war auch klar, dass es Schwierigkeiten gibt, das in den Ämtern dann letztendlich umzusetzen. Wir mussten ja die Schreiben von den Bearbeitern überarbeiten, in diese neu gestalten und das denen vorlegen. Und das haben die überhaupt nicht gemocht.
Tja, was kann man denn da noch machen, wenn die eigenen Mitarbeiter dann die eigenen Kollegen nicht mitspielen?
Das ist natürlich ein ganz großes Problem, aber ich finde, das zeigt auch ganz deutlich, dass so punktuelle Maßnahmen, also nach dem Motto, ich schreibe jetzt mal ein paar Schreiben um und dann wird das irgendwie funktionieren oder ich mache so ein Handbuch, das reicht einfach nicht aus. Also zunächst mal ist es ganz genauso, wie Sie es ja auch eingangs gesagt haben, die Verwaltungsleiter, die Behördenleiter spielen eine ganz große Rolle, die müssen überzeugt sein und die müssen dann die entsprechenden Maßnahmen umsetzen. Und das bedeutet als erstes, ich muss das als Daueraufgabe verstehen. Und wenn ich dann ein Handbuch ins Leben rufe oder erstelle, das ganz konkret für meine Aufgabe geeignet ist, dann muss ich natürlich auch immer wieder kontrollieren, halten sich die Mitarbeitenden auch an dieses Handbuch. Und ich muss die Mitarbeitenden auch motivieren, das natürlich zu tun. Ich muss sie auch schulen, ich muss ihnen auch aufzeigen, wie kann es denn ganz konkret gehen. Und ja, das ist so das Grundverständnis, das einfach da sein muss, zu begreifen, dass es eine größere Aufgabe ist, die zwar mit einfachen Mitteln, aber eben auch dauerhaft umgesetzt werden muss. Dann kann es, glaube ich, gelingen, ganz besonders, wenn eben auch die Führungskräfte ihres dazu beitragen, dass eben die Motivation erhalten bleibt. Und die Motivation kann sich auch daraus nähren, dass die Bürgerinnen und Bürger ein gutes Feedback geben und einfach zurückspiegeln, dass sie Hurra, endlich mal verstehen können, was die Behörde von Ihnen will.
Ja. Okay, es gibt also durchaus auch positive Beispiele. Manche Behörden sind tatsächlich schon stark bemüht, bürgernäher zu werden. Wir hören uns gleich mal ein gutes Beispiel an. Heute dreht sich hier in zur Sache alles um das Amtsdeutsch und wie man Behördensprache verändern kann. Ein Beispiel dafür in Schleswig-Holstein ist der Kreis Herzogtum Lauenburg. Hier gibt es Versuche für eine Sprache, die alle verstehen können. Sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, möchte ich meinen an der Stelle. Julian Marxen hat sich darüber im Kreishaus in Ratzeburg informiert.
Für die Mitarbeiter im Lauenburgischen Kreishaus gibt es seit längerem einen Leitfaden. Wie verfasse ich Anschreiben, Bekanntmachungen und andere Texte, sodass sie für jedermann verständlich sind? Auf 10 Seiten werden Tipps gegeben, zum Beispiel, wie können Schachtelsätze vermieden werden? Oder wie lassen sich Fach- und Fremdwörter ersetzen bzw. umschreiben? Einen Schritt weiter geht die Stadt Ratzeburg. Sollten Bürger mit Behinderung ein Anschreiben der Stadt nicht verstehen, hilft ihnen Ratzeburgs Behindertenbeauftragte Sabine Hübner in ihrer Sprechstunde. Hübner übersetzt außerdem regelmäßig die Tagesordnung der Stadtvertretersitzung in leichte Sprache und sie sorgt mit dafür, dass spezielle Infobroschüren im Rathaus ausliegen.
Ein Heft, das erklärt, was die Wahl ist. Es gibt auch ein Heft, das grundsätzlich erklärt, was Politik ist. Es gibt auch andere Dinge zu besonderen behinderungsspezifischen Themen, alle in leichter Sprache, und die bieten wir dann auch an.
Diese Erklärungen und Übersetzungen in ein einfacheres Deutsch lesen laut Hübner aber bei weitem nicht nur behinderte Menschen, sondern
auch ausländische Mitbürger, die die deutsche Sprache eben nicht als Muttersprachler gelernt haben. Und dann gibt es auch grundsätzlich die Lesefaulen, die gerne kurz und prägnant den Inhalt geklärt haben wollen.
Die Übersetzung in leichte Sprache folgt dabei festen Regeln.
Alle Sätze dürfen nicht mehr als 15 Wörter haben. Oder Fremdwörter werden vermieden, oder man gibt innerhalb des Textes auch Erklärungen zu schwierigen Wörtern ab, damit dann von da aus weitergelesen werden kann mit vollem Verständnis.
Etabliert ist die leichte Sprache keinesfalls, erst recht nicht in Amtsstuben. Hier fehlt es zum einen an genügend qualifiziertem Personal, das sich um dieses Thema kümmern kann. Zum anderen fehlt es in den Verwaltungen sicher oft auch am Willen, etwas zu ändern an den eingefahrenen Sprachkonventionen. Hübner fordert deshalb ein grundsätzliches Umdenken.
Amtliche Schreiben, Bescheide, Merkblätter zu irgendwelchen Leistungen, auch manchmal Beschreibung, wo, wann, welche Baustelle aufgerissen wird und wo die Umleitungen sind, die sind nicht immer alle verständlich. Und ich hätte schon gerne, dass es nicht nur in irgendeiner Form verständlicher wird, sondern dass tatsächlich diese leichte Sprache mit ihren Regeln in unseren Alltag und auch in die Amtssprache einfließt.
Ach, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Samia El-Samadouni ist Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte und beschäftigt sich tagtäglich mit solchen Problemfällen in der Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung. Das klingt ja schon mal ganz gut, sage ich, was die da im Herzogtum Lauenburg-Kreis versuchen. Gibt's im Land noch mehr solcher Versuche?
Ja, die gibt es. Es gibt zum Beispiel bei der Rentenversicherung ein entsprechendes Projekt. Es gibt viele verschiedene kleinere Bereiche, die versuchen, so etwas umzusetzen. Also da sind schon ein paar Behörden auf dem Weg, aber es sind letztlich eben doch noch zu wenige, als dass wir einen spürbaren Effekt hätten davon. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung auch zu dem Beitrag eben. Es ist natürlich so, dass die einfache, die leichte Sprache das ist, was eine barrierefreie Sprache ist oder einen barrierenfreien Zugang zu den Bescheiden sicherstellt für Menschen mit Behinderung. Und das ist absolut etwas, was man immer mitdenken muss als bürgerfreundliche Behörde, dass man eben wirklich gucken muss, welcher Empfänger steht mir jetzt gegenüber, welcher Mensch steht mir gegenüber und wie muss ich für diesen Menschen eigentlich diesen Bescheid oder dieses Schreiben formulieren, damit es verstanden werden kann. Und daraus ergibt sich ganz zwangsläufig, dass Menschen mit Behinderung auch ja diesen entsprechenden barrierefreien Zugang, leichte Sprache haben müssen. Worum es mir jetzt aber geht vorrangig, ist tatsächlich zu sagen, ich möchte allgemeinverständliche Sprache in den behördlichen Bescheiden und in den Schreiben finden.
Also nicht nur für Menschen mit Einschränkungen, sondern für alle wirklich.
Genau, also sicherlich ist der Nutzen für alle da bei leichter Sprache, bei einfacher Sprache, aber im Kern eben wirklich jetzt erstmal einfach nur einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, verständliche Sprache zu nutzen.
Mhm. Dazu passt eine E-Mail, die uns erreicht hat von Jürgen Schmidt aus Bad Schwartau. Er schreibt: Ich würde eine Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht befürworten. Darin sollte gefordert werden, dass alle amtlichen Dinge in Deutsch zu verfassen sind. Und zwar in einem Deutsch, das ein normalbegabter Deutscher zu verstehen imstande ist. Er schreibt dann noch ein bisschen weiter und sagt, das ist wohl, da sitzen aber so viele Juristen mit dran, dass das wahrscheinlich nicht möglich ist, und endet damit: Ist das Utopie? Naja, man sollte nichts unversucht lassen. Können Sie darauf was erwidern?
Also das Ansinnen geht ja schon mal in die richtige Richtung.
Ja.
Also das muss man ganz deutlich sagen. Hätte so eine Klage Aussicht auf Erfolg? Ich fürchte fast nein, denn es würde natürlich daran scheitern, dass eben das Selbstverständnis schon ein anderes ist bei den Juristen. Aber es ist sehr wohl so, das muss man einfach sagen, dass es natürlich ein Thema ist, dass Demokratie erfordert, dass der Rechtsstaat verständlich handelt. Mhm. Dass ich, denn nur das versetzt mich ja als Mensch in die Lage, auch kritisch mit dem umzugehen, womit ich konfrontiert werde. Und das ist einfach eine Grundvoraussetzung unseres Zusammenlebens. Und insofern könnte man sicherlich in diese Richtung nachdenken. Ich hoffe aber, dass wir das mit weniger, radikalen Mitteln, genau, das Wort fehlte mir gerade, mit weniger radikalen Mitteln erreichen können, weil ich auch immer glaube, das Wichtigste ist, dass die Menschen, die da arbeiten, selbst davon überzeugt sind, dass es ganz wichtig ist, verständlich zu formulieren. Dann funktioniert es irgendwann fast von alleine.
Was können Sie denn tun, wenn wir es nicht auf dem Klagewege erreichen wollen, erzwingen wollen, damit immer mehr Behörden aufspringen? Gibt es da so konkrete Ideen?
Also was ich natürlich tue, ist, dass wir eine Nachfolgeveranstaltung nochmal anbieten werden für diejenigen, die jetzt nach unserer Auftaktveranstaltung Feuer gefangen haben. Und natürlich thematisiere ich das auch immer anhand des Einzelfalles, wenn wir mal etwas bekommen, was also ganz besonders neben der Spur ist, dass ich auch wirklich zum Behördenleiter hinfahre, Gespräche führe. Und es gibt auch immer wieder eine offene Tür, ein offenes Ohr. Und in einigen Bereichen, in einigen Kreisen hat es dann auch entsprechende Arbeitsgruppen gegeben, die sich mit den eigenen Bescheiden befasst haben. Also das bringt dann so punktuell was. Aber es wäre natürlich schön, wenn das einfach eine Grundvorstellung wäre, der Behörden verständlich zu kommunizieren.
Also steht der Tropfen höhlt den Stein. Und die Veranstaltung, die Sie ansprachen, für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, da ging es darum, im Dezember eine Fachtagung um verständlichere Sprache, damit Behörden einfach besser zu verstehen sind. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord am Sonntagabend. Wer die Sprache deutscher Behörden verständlicher machen will, braucht nicht nur Überzeugungskraft, er braucht scheinbar auch Geld und gar nicht mal so wenig. Bis 2019 hat zum Beispiel das Land Niedersachsen 600.000 Euro jährlich für die Übersetzung von Bescheiden der Jobcenter zur Verfügung gestellt. Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Das Geld wird ausdrücklich nicht den Behörden, sondern unabhängigen Beratungsstellen gegeben. Die Frage an Samia El-Samadoni, die Bürgerbeauftragte des Landes, also das kann ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein, würde ich jetzt mal sagen, Übersetzer zu bezahlen dafür, dass sie das übersetzen, was Behörden selbst nicht richtig formuliert hinkriegen. Sollte man dann nicht auf andere Maßnahmen setzen?
Da haben Sie völlig recht, aber das Problem ist natürlich, dass wir im Bereich der Arbeitsverwaltung, also bei den Jobcentern, natürlich auch eine starke Steuerung durch den Bund haben und es dann eben auch schwierig wird, so einen Textbaustein zu ändern, weil der dann oft auch gleich bundesweit geändert werden müsste. Und insofern ist natürlich so eine Maßnahme für die betroffenen Menschen hilfreich, wenn jemand da ist, der so einen Bescheid erklärt oder so einen Bescheid übersetzen kann. Aber langfristig ist das natürlich keine Lösung. Das sehe ich ganz genauso. Also da müsste man wirklich darüber nachdenken, dann doch auch die Behörden unmittelbar bei der Ehre zu packen und dafür zu sorgen, dass eben dort diese Übersetzungsarbeit geleistet wird. Also im Zweifelsfalle habe ich ja auch einen Beratungsanspruch gegenüber der Behörde. Und wenn ich zu meinem Sachbearbeiter hingehe und sage, wenn ich das denn kann, wenn ich einen Termin bekomme und sage, ich verstehe das nicht, bitte erklären Sie es mir, dann muss er mir das eigentlich auch erklären. Und zwar so, dass ich es verstehen kann.
Also müsste es ja auch eigentlich im ureigenen Interesse der Behörden sein, so zu formulieren, weil sie auch selbst ein ruhigeres Leben haben, als wenn ständig das Telefon klingelt und irgendeiner sagt, ich verstehe es nicht.
Also erstmal ist es ja so, dass es schon zeitaufwendiger ist, natürlich Dinge auch nochmal mündlich zu erläutern. Das muss man ganz klar sehen, dass das letztlich wirklich Zeit kostet, die auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht haben. Aber langfristig betrachtet oder auch schon mittelfristig betrachtet führt es natürlich auch dazu, dass viele Widersprüche, die gegen diese Bescheide dann eingelegt werden, weil die Menschen mit den Bescheiden nicht einverstanden sind, sicherlich auch entbehrlich werden, wenn verstanden werden kann, warum eine Entscheidung eben so getroffen wurde. Mhm. Also so gesehen hat es auch einen positiven wirtschaftlichen Effekt, weil eben weniger Beschwerden eingehen. Mhm. Und wenn man das schafft, schon im Schriftlichen verständlich zu formulieren, dann muss ich vielleicht auch gar nicht mehr so viele Beratungsgespräche führen.
Nachträglich, ja, okay. Es gibt, habe ich gelesen, so Online-Sprachberatungsdienste, die man gegen Geld, die Behörden gegen Geld sozusagen oder die Kommunen gegen Geld einkaufen können. Gibt es da auch noch andere so Kooperationsmöglichkeiten, denkbare mit Sprachwissenschaftlern, mit Hochschulen? Was für Modelle schwirren da so rum?
Also da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man so ein Projekt beginnt in seiner eigenen Behörde, dass man eben im Rahmen der Projektorganisation berücksichtigt, dass man natürlich die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen muss, dass die selber formulieren können, wie wollen wir künftig formulieren, wie können wir es sagen, dass die also beteiligt werden, sich auch identifizieren können damit, dass man aber für bestimmte Probleme auch durchaus externe Berater braucht. Und das, was dann für die eigene Behörde passgenau und sinnvoll ist, das hängt dann wirklich vom Einzelfall ab. Brauche ich nur mal punktuell jemanden, der dazukommt und ein paar, gordische Knoten durchschlägt? Oder brauche ich jemanden, der vielleicht auch immer mal wieder in die Behörde kommt und Schulungen auch anbietet, wirklich ganz konkret für neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter? Also das hängt wirklich davon ab, wie in der Behörde damit umgegangen werden soll.
Wir haben noch einen Anrufer zu dem Thema.
Hier ist Wolf Kröber aus Itzehoe. Ich war 16 Jahre beim Kreiswehrersatzamt und Das Grundübel ist einmal die Formulierung in den Gesetzen, die uns denn als Mustertexte aufgegeben waren. Und auf der anderen Seite, mich stört bei amtlichen Schreiben schon mal die Bürgerinnen und Bürger. Das ist Papierverschwendung.
Okay, also das sind zwei Sachen, die wir kurz ansprechen wollen. Das mit den Gesetzestexten hatten wir schon so ein bisschen, dass da der Hase im Pfeffer liegt.
Ja, das ist natürlich genau das Problem und genau das, was hier beschrieben wird, ist das, wie man es eben nicht machen soll, einfach nur den Gesetzestext übertragen und damit dann den Bürger oder die Bürgerin konfrontieren. Das ist etwas, das...
Das geht
eben einfach wirklich gar nicht. Man muss das natürlich übersetzen. Das ist die Aufgabe der Verwaltung, wirklich zu übersetzen, was in den Gesetzen steht. Und dass Gesetze anders formuliert sind, das ergibt sich auch aus der Funktion der Gesetze, die natürlich eine Vielzahl von Fällen regeln müssen. Und anders ist es dann natürlich bei der konkreten Einzelfallmaßnahme, wenn die Behörde eine Entscheidung in einem Einzelfall trifft, dann muss natürlich das, was im Gesetz steht, übersetzt werden. Aber das ist die Aufgabe der Verwaltung. Mhm. Und so kann man, wie in dem Beispiel, kann man es dann natürlich nicht machen.
Ja, noch kurz zu den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ja auch sowas, was viele irritiert oder angeht.
Ja, also es ist auch sicherlich so, dass es sich manchmal schwierig liest. Aber man muss eben sagen, es ist in den heutigen Zeiten einfach auch so, dass es natürlich wichtig ist, korrekt zu gendern, wie man neudeutsch sagt. Mhm. Ist auch kein so schönes Wort, gendern. Aber es geht letztlich ja darum, auch dafür zu sorgen, dass jeder, der möglicherweise von diesem Text wird sich auch angesprochen fühlt. Und das, was man eigentlich jetzt machen muss, geht sogar darüber hinaus. Man arbeitet inzwischen mit einem sogenannten Gender Gap, damit auch Menschen mit einer Transidentität oder auch Interpersonen sich damit eben auch identifizieren können.
Also zwischen
können.
Mann und Frau.
Genau, damit eigentlich alle umfasst sind. Und das
mal sehen, was als nächstes kommt.
Ja, also ich, wie gesagt, ich finde, das ist richtig und ich finde, das ist gut so. Aber es stößt tatsächlich auf Akzeptanz. Probleme bei bestimmten Menschen. Das ist so.
Wenn wir noch mal ganz generell auf die Ursachen gucken, woran liegt das, dass Amtsdeutsch so kompliziert ist? Also eins ist klar, das sind diese ewig langen Schachtelsätze. Wir hatten ja vorhin ein Beispiel, was gefühlt alleine 7000 Kommata und über 12 Zeilen ging. Da ist man einfach weg. Ja, was noch? Gucken wir mal auf die Grammatik. Ich denke, da gibt es sogar Parallelen so ein bisschen zur Radiosprache. Also wir lernen, zumindest bemühen wir uns darum, einfache, kurze Sätze zu formulieren, damit wir die Hörer nicht verlieren sozusagen. Wir benutzen mehr Verben als Substantive, wenn es irgendwie geht, mehr aktiv als passiv und so weiter. Das ist ja kein Hexenwerk eigentlich.
Haben Sie völlig recht. Das sind, Sie haben das auch schon sehr gut zusammengefasst. Das sind also auch mit die Hauptregeln, die es zu beachten gilt. Und die guten Leitfäden oder guten Handbücher, die es gibt, die geben dann auch konkrete Formulierungsbeispiele. Und was ganz, ganz wichtig ist nach wie vor, ist eben auch das Vermeiden von Fachbegriffen. Dass, wenn so ein Fachbegriff notwendig sein sollte, man eben versucht, den auch zu erläutern, zu erklären, indem man eben einen eigenen Satz nochmal einschiebt und sagt, das bedeutet für Sie und so weiter, dass man das ausführt, das ist ganz wichtig. Und dass eben vor allen Dingen nicht einfach nur Gesetzestexte wiedergegeben
stumpf
werden. Das ist nach wie vor eines der Hauptprobleme.
Es könnte eigentlich alles so einfach sein. Unser Thema heute Abend auf in der 1-Welle Nord in zur Sache Kampf dem Amtsdeutsch mit der Bürgerbeauftragten des Landes, mit Samia El-Samadouni. Ja, knapp 2 Stunden lang haben wir über Behördensprache gesprochen und festgestellt, dass hier dringend Handlungsbedarf herrscht. Und zwar mit Samia El-Samadouni, der Bürgerbeauftragten des Landes für soziale Angelegenheiten. Ein Expertenkongress hat bereits stattgefunden. Vergangenen Dezember haben wir schon drüber gesprochen. Wäre das nicht eigentlich eine Pflichtveranstaltung mit den Landräten, mit den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern, um das Thema so richtig weiter voranzubringen?
Naja, Pflichtveranstaltung ist, würde ich mir vielleicht wünschen, aber wir arbeiten eben mehr kollegial zusammen und das heißt, es ist eben eher eine Einladung und ich wünsche mir das, da auch weiter im Gespräch zu bleiben und auch gerade ja an der Stelle der Behördenleitung eben wirklich ja dafür zu sorgen, dass das Thema erkannt wird als solches und dass man sich darum kümmert, ja.
Und ist es aber jetzt nicht so, wenn ich das so rausgehört habe, dass Sie da offene Türen einrennen bei den kommunalen Spitzenverbänden oder sind die grundsätzlich erstmal offen?
Also ich glaube, das Thema an sich ist für alle ein wichtiges und ein gutes Thema. Das Problem fängt meistens da an, wenn es darum geht, auch wirklich konkret zu werden und zu sagen, man ist auch bereit, wirklich mal so eine Projektorganisation ins Leben zu rufen, weil das kostet natürlich auch ein bisschen Geld zunächst einmal. Mhm.
Was für Veränderungen haben Sie denn konkret schon angeschoben als Bürgerbeauftragte?
Da gibt es verschiedene Dinge. Das ist eher aber alles etwas kleinteiliger, weil es sich natürlich unmittelbar aus der Beratung ergeben hat. Wir haben jetzt mit dem Landesamt für Soziale Dienste im Bereich eines Verwaltungsverfahrens eine bestimmte Vereinfachung eingeführt, die probeweise jetzt im Frühjahr anlaufen soll. Da möchte ich noch nicht mehr zu sagen, da bin ich aber ganz gespannt, was daraus wird. Es bedeutet eine Verwaltungsvereinfachung und aber zugleich auch mehr Transparenz und mehr Verständlichkeit für den Bürger.
Sie sind ja, hatten wir eingangs gesagt, Beschäftigte des Landtags. Da gibt es ja bestimmt auch ein bisschen Veränderungs- und Verjüngungsbedarf, was so Sprachgebrauch und sowas angeht.
Also im Landtag gibt es zumindest ein Projekt, was leichte Sprache anbelangt, dass man sich darum kümmert und versucht, viele Dokumente, die für Menschen mit Behinderung von Bedeutung sind, auch in die leichte Sprache zu übersetzen. Daran wird ganz konkret gearbeitet. Verständliche Sprache, ja, ist aber wie gesagt eben ganz sicher auch da überall ein Thema.
Das war unsere heutige Sendung zur Sache zum Thema Kampf dem Amtsdeutsch. Ich danke für Ihr Interesse. Dank auch an die Bürgerbeauftragte des Landes, an Samia El-Samadoni hier im Studio. Wenn Sie unsere komplette Sendung nochmal nachhören wollen, können Sie den Podcast im Internet downloaden. Auch sonst finden Sie alle Informationen rund um die zur Sache Sendung im Netz unter ndr.de/sh. Und einen habe ich noch zum Schluss. Was ist wohl, Frau El-Samadoni, eine Personenvereinzelungsanlage? Ist das eine Schrebergarteneinheit, ein Scheidungsprozess oder ein Drehkreuz?
Das ist ein Drehkreuz.
Sie kann man nicht reinlegen, das merke ich schon. Es ist so schön, finde ich, Personenvereinzelungsanlage. So, die Sendefortfahrungsbeabsichtigung, könnte man sagen, hatte mein Kollege Benedikt Stubendorf. Könnte auch einfach sagen, jetzt geht's hier weiter mit Benedikt Stubendorf und den Beat Classics. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich bin Michaela Aßmann. Schönen Sonntagabend.